Als wir uns das letzte Mal mit dem ersten Johannesbrief auseinandergesetzt haben, da haben wir uns Gedanken über den großen, über den hohen Anspruch Gottes gemacht, dass jeder, der behauptet, Gott zu kennen, verpflichtet ist, seine Gebote zu halten. Wir haben gesehen, dass es rein menschlich betrachtet unmöglich ist, diesem hohen Anspruch gerecht zu werden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir verpflichtet sind, so zu wandeln, wie Jesus es tat. Wir haben aber auch gesehen, dass Kennen, also Gott kennen, was mit Verstehen zu tun hat. Denn erst wenn ich etwas wirklich verstanden habe, kann ich es auch umsetzen. Wir haben auch das Gebot der Liebe angeschaut letztes Mal. Und wir haben gesehen, wie zentral dieses Gebot ist. Jesus selbst hat es in Perfektion vorgelebt, als er für uns elende Sünder ans Kreuz gegangen ist. Er war bereit zu lieben und zu vergeben, selbst dann noch, als er unschuldig geschlagen und aufs Übelste misshandelt wurde. Er war bereit zu lieben, obwohl ihm von den Menschen nur Verachtung entgegengeschlagen ist. Er war bereit, für uns zu sterben, obwohl er wusste, dass nur wenige das annehmen werden. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet zu hassen. Und wie Hass auch unter Brüdern entstehen kann. Wir haben aber auch gesehen, wie wichtig Demut, Liebe und Vergebung ist in Bezug auf gesunde Beziehungen. Ich bin total froh zu sehen, wie Johannes sich mit uns auf eine Ebene stellt. Als er uns in Kapitel 2 vom Johannesbrief ab Vers 7 erklärt, wie wichtig es ist, dass wir Liebe leben sollen, dass wir darauf achten müssen, dass wir uns gegenseitig keinen Grund zum Straucheln in den Weg legen und dass wir nicht zulassen dürfen, dass Bitterkeit und Hass sich in unserer Mitte breit macht, weil wir nicht im Lichte Gottes wandeln. Johannes stellt sich mit uns auf eine Stufe. Er nennt uns Brüder. Und er mahnt uns auf warmherzige und liebevolle Weise. Damit begegnet er uns auf Augenhöhe und mit Wertschätzung. Diese warme, herzliche Liebe zieht sich durch den ganzen Brief. Ja, dieser Brief enthält auch Warnungen, er enthält Korrektur und Zurechtweisung, aber Johannes kommt nie von oben herab, sondern immer in Liebe auf uns zu, von Herz zu Herz. Er spricht zu seinen Geliebten, er spricht zu Kindern, zu gereiften jungen Männern, er spricht zu Vätern, er spricht im Wir und bezieht sich damit selbst mit ein. Johannes lebte, was er sagte. Und er ermutigt uns, es ihm gleich zu tun. Dieser Brief dient dazu, uns im Glauben zu stärken und aufzubauen. Er dient dazu, uns näher zum Licht zu bringen, damit unsere Beziehung zum Vater gestärkt wird. Wir wollen uns heute mit den Versen 12 bis 17 im zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefes beschäftigen und wollen versuchen, Gott ein bisschen näher kennenzulernen. Ich lese uns die Verse 12 bis 14. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder. Das griechische Wort, das hier für Kinder steht, heißt Technion. Das bedeutet so viel wie Kindlein oder Kindchen. Dieses Wort kommt im gesamten Neuen Testament 8-mal vor. 7-mal im ersten Johannesbrief und einmal im Evangelium, das der Johannes geschrieben hat. Dieses Kindlein ist eine liebevolle Anrede eines Lehrers, der sich mit seinen Schülern unterhält. Dieses Kindlein beinhaltet Zuneigung und Wertschätzung für die ihm anvertrauten Jünger. Jesus gebrauchte dieses Wort oder diese Ansprache an seine Jünger, nachdem er ihnen beim letzten Passamahl die Füße gewaschen hat. Ich möchte uns diese Stelle lesen aus Johannes 13, Vers 33 bis 35. Da sagt Jesus: Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier stand Jesus kurz davor, den größten Beweis seiner Liebe zu uns Menschen zu bringen. Wenige Stunden später wurde Jesus auf Übelste beschimpft und verspottet. Er wurde voller Verachtung angespuckt und geschlagen. Er wurde grausam gegeißelt. Anschließend wurden seine Hände und seine Füße mit dicken, großen Nägeln an ein raues Holz geschlagen. Jesus wusste ganz genau, was ihn erwartet. Er wusste, dass er dort am Kreuz qualvoll ersticken würde. Er wusste, dass er dort am Kreuz die Sünde der ganzen Welt tragen müsste. Er wusste, dass die volle Wucht und das ganze Ausmaß des Zornes Gottes dort über ihn abgeladen wird. Ja, er wusste, dass Gott die Sünde der ganzen Menschheit an ihm persönlich abrechnen wird. Und im Blick auf diese unermesslichen Leiden drückt Jesus noch einmal seine ganze Liebe zu seinen Jüngern aus. Er sagt: Meine Freunde, meine Jünger, meine geliebten Kinder, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Johannes hat die Tiefe der Liebe Jesus verstanden. Und Johannes benutzt dasselbe Wort, um seine Liebe zur Gemeinde auszudrücken. Ich schreibe euch, ihr Kinder, meine geliebten Kinder, meine Freunde, eure Sünden sind euch vergeben worden in seinem Namen. Das Faszinierende an dieser liebevollen Anrede ist, dass wir alle uns angesprochen fühlen dürfen. Johannes spricht zu allen, deren Sünden in Jesu Namen vergeben worden sind. Und wenn wir diesen Brief aus Gottes Perspektive lesen, und das sollten wir auch, dann sind wir auch gemeint. Dann spricht Gott hier zu uns, zu jedem von uns persönlich. Mein liebes Kind, mein Freund, der du mir nachfolgst, ich schreibe dir, weil deine Sünden dir vergeben sind, um Jesu Willen. Gott will die Beziehung zu dir und zu mir. Er sucht das Gespräch mit uns. Er reicht uns seine Hand. Er will uns an sein Herz drücken. Und die Grundlage für diese innige Beziehung ist die Vergebung unserer Sünden. Um seines Namens willen. Denn es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als nur durch Jesus Christus. Wir können uns auf nichts berufen. Wir haben keinerlei Ansprüche, weder unsere guten Taten noch irgendein geltendes Recht kann uns in diese Beziehung zum Vater bringen. Es gibt nichts. Allein die Vergebung unserer Sünden macht uns den Weg zu Gott frei. Denn Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Oder wie das im 1. Samuel steht, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? In Nahum 1, Vers 6 heißt es, wer kann bestehen vor seinem Grimm und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden vor ihm zerrissen. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Er hat diesen ganzen Grimm, die Glut des Zornes Gottes, über die Schuld der Sünde auf sich geladen. Allein deshalb dürfen wir zu Gott kommen. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wenn du das erlebt hast, wenn du dieses Geschenk der Gnade für dich in Anspruch genommen hast, wenn du von Herzen glauben und sagen kannst, Jesus ist stellvertretend für meine Schuld am Kreuz gestorben, dann sind dir deine Sünden vergeben. Um seines Namens willen. Dann gehörst auch du zu dieser durch Blut erkauften Schar. Dann gilt dieser Text, den wir heute vor uns haben, auch dir ganz persönlich. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer an ihn glaubt, kann das für sich in Anspruch nehmen, König und Priester zu sein für seinen Gott und Vater. Mein liebes Kind, mein Freund, ich schreibe dir, weil deine Sünden dir vergeben sind, um Jesu willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Väter. Vielleicht bist du ein Vater im Glauben. Du hast nicht nur verstanden, wer Gott ist. Du hast nicht nur die Wahrheit der Heiligen Schrift verinnerlicht. Du hast den erkannt, der von Anfang an ist. Dieses Erkennen geht weit über ein verstandesmäßiges Verstehen hinaus. Dieses Erkennen spricht von einer tiefen, innigen Beziehung. Dieses Erkennen wird auch für die intime Vereinigung von Mann und Frau gebraucht in der Schrift. Und hier heißt es, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Als Vater im Glauben stehst du in einer innigen, tiefen, festen Beziehung zu Jesus. Die Beziehung zu deinem Herrn und Meister hat tiefe, prägende Spuren in deinem Leben hinterlassen. Du bist geistlich gereift. Du trägst die Früchte der Gerechtigkeit. Du hast viele geistliche Erfahrungen gemacht. Und du erziehst und unterweist andere in der Furcht Gottes, damit auch sie geistlich stark werden und wachsen. Wenn du ein Vater im Glauben bist, dann höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer. Vielleicht bist du ein Jüngling im Glauben. Du stehst vielleicht gerade in der Blüte deiner geistlichen Kraft. Du hast Anfechtungen und Kämpfe, aber du überwindest den Bösen, weil er mit dir ist. Wir lesen uns Jesaja 40 von Vers 30 bis 31. Knaben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Als junger Mann im Glauben hast du gelernt, dich völlig auf Jesus Christus zu verlassen. Du hast gelernt, ihm zu vertrauen. Du kennst und liebst sein Wort und du lässt dich von Jesus leiten. Du lebst aus seiner Kraft und zu seiner Ehre. Du kämpfst und siegst mit ihm. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Wenn du ein junger Mann im Glauben bist, dann höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Das Wort, das hier für Kinder steht, kann man als Baby übersetzen oder Säugling. Als Baby oder Säugling im Glauben bist du vielleicht noch etwas unbeholfen. Du bist völlig abhängig von der Fürsorge und Hilfe deines Vaters, aber du bist geborgen, du bist sicher in ihm, weil er immer bestens für dich sorgt. Wenn du seine Stimme hörst, wirst du ruhig. Wenn er dich in den Arm nimmt, kann es um dich herum noch so toben, noch so stürmen. In ihm bist du sicher. Er schenkt dir Frieden. Ja, du kennst ihn und du liebst ihn. Du vertraust ihm aus tiefstem Herzen, denn er ist dein Vater. Wenn du ein Baby im Glauben bist, dann höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Ganz egal, in welchem geistlichen Reifezustand wir uns befinden, ob wir Babys im Glauben sind und gerade unsere ersten geistlichen Erfahrungen und unsere ersten geistlichen Schritte machen, ob wir junge Männer im Glauben sind, voller geistlicher Kraft und Dynamik, oder ob wir erfahrene Väter im Glauben sind, fähig, andere zu lehren, fähig, anderen eine Stütze und Hilfe zu sein, fähig, ihnen Jesus groß zu machen. Ganz egal, wie weit wir im Glauben sind, ganz egal, wo wir stehen, Gott hat uns mit diesem Brief persönlich etwas zu sagen. Wir alle sind aufgefordert, in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Wir alle sind aufgefordert, Liebe zu leben. Aber das geht nur, wenn wir unser Herz an ihn binden. Wir lesen weiter in 1. Johannes 2, 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Meine geliebten Kinder, meine Freunde, in Jesu Namen bitte ich euch, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Lasst es euch warm ans Herz legen, Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Hier geht es nicht um das Universum oder die Erde an sich, so nach dem Motto, hasst diesen Planeten und das Leben darauf. Das sagt er hier nicht. Gott hat sich diese Welt wunderbar ausgedacht. Er hat diese Welt in Perfektion geschaffen. Er hat so viel Liebe für die vielen kleinen Details, dass man nur staunen kann über die Vielfalt in der Natur. Wir dürfen uns freuen über das Leben, wir dürfen uns freuen über das Werk seiner Hände, genauso wie wir das Leben auch genießen sollen und dürfen. In Prediger 11, Vers 9 heißt es, freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters, wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen, doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Freue dich an deinem Leben, genieß dein Leben. Gott hat uns mit Sinnen ausgestattet, damit wir das Leben wirklich genießen, damit wir es erfahren können. Er gab uns Augen, um die Schönheit seiner Schöpfung zu betrachten. Er gab uns den Geschmackssinn, um die Köstlichkeiten auch wahrzunehmen, um das zu schmecken. Er gab uns den Geruchssinn, damit wir seine Welt auch riechend erfahren können. Er gab uns das Gehör, damit wir die Melodien der Schöpfung genießen können. Er gab uns Tastsinn und Gefühle, damit wir uns freuen und damit wir das Leben genießen. Aber das Leben genießen ist etwas anderes, als sich davon gefangen nehmen zu lassen. Gott warnt uns davor, unser Herz an die Dinge dieses Lebens zu hängen. Er warnt uns davor, begehrlich zu werden nach dem Irdischen und den Blick für die Ewigkeit zu verlieren. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gott nennt hier die drei Hauptangriffspunkte des Teufels. Die Lust des Fleisches. Damit zielt Satan auf die körperlichen Begehren. Er schürt in uns die Gier nach den Befriedigungen der körperlichen Lüste. Die Lust der Augen. Durch das, was wir mit den Augen sehen, stachelt Satan böse Lust in uns an. Er verspricht uns Befriedigung im Irdischen. Und der Stolz, das übermütige Streben nach hohen Dingen. Wir sind die Größten und wir müssen uns hier in diesem Leben beweisen. Satan will uns ständig einreden, dass uns etwas fehlt, dass uns irgendwas fehlt, um glücklich zu sein. Er will uns unzufrieden machen und uns den Blick von Gott abwenden. Das passiert auf so raffinierte und vielfältige Weise, dass man Stunden damit verbringen könnte, diese ganzen Dinge aufzulisten. Aber das macht Gott nicht. Er bricht es auf das Wesentliche herunter und sagt uns ganz einfach, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist irgendwie auch ganz logisch, habe ich gedacht. Denn sobald wir anfangen, die Dinge dieser Welt wirklich zu lieben, dann werden wir alles daran setzen, sie zu bekommen. Unser ganzes Denken und Streben wird davon beeinflusst werden. In Jakobus 4 lesen wir, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oh, dass wir Gott doch beständig so lieben könnten, wie wir diese Welt und dieses Leben oft lieben. In Matthäus 6 lesen wir vom Vers 19: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Gott macht uns hier unmissverständlich klar, dass es sich überhaupt nicht lohnt, sein Herz an diese vergängliche Welt zu klammern. Es lohnt sich nicht, denn alle diese Dinge vergehen. Alle diese Dinge sind nur kurze Momente des Glücks. Und aus der Ewigkeit betrachtet, sind sie völlig wertlos. Denn die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was ist denn der Wille Gottes? Auch hier könnten wir stundenlange Vorträge füllen über Heiligung und Gottesfurcht, über Bibelstudium und Gebet, über Evangelisation und Weltmission. Diese Dinge sind alle wichtig und richtig. Aber ich möchte uns heute einen anderen, viel wesentlicheren Aspekt zeigen. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, worauf diese drei Angriffspunkte zielen? Welche Strategie verfolgte Satan, als er Adam und Eva auf diesen Gebieten verführte? Er wollte sie unzufrieden machen. Gott hat ihnen alles gegeben. Es hat ihnen nichts gefehlt. Sie hatten ewiges Leben. Sie kannten keine Krankheit. Sie kannten keinen Tod, keine Schmerzen, nichts. Sie hatten alles. Sie mussten arbeiten, ja, aber nicht im Schweiße ihres Angesichts. Sie hatten alles. Gott hat für sie gesorgt. Gott war ihnen nahe. Er hat sie geführt. Er war einfach da. So wie wir heute miteinander reden. Was hat ihnen gefehlt? Satan wollte sie unzufrieden machen, indem er ihnen einredete, irgendetwas will Gott euch vorenthalten. Irgendetwas fehlt euch noch. Wenn ihr das habt, dann seid ihr richtig, dann seid ihr glücklich, dann geht's euch gut. Er brachte sie dazu, Gott nicht mehr bedingungslos zu vertrauen. Ist das nicht genau die gleiche miese Strategie, die der Teufel auch heute bei uns anwendet? Uns redet er doch auch ein, uns würde noch dieses oder jenes fehlen. Wenn wir das haben, dann ist alles gut. Wenn ich nur das habe, wenn ich nur das können oder sein würde. In 2. Korinther 11, Vers 3 heißt es: Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Satan will uns einreden, dass wahres Glück irgendwo außerhalb von Christus zu finden ist. Doch Gott macht uns deutlich, dass die Welt mitsamt ihrer Lust vergeht. Wer sich aber an ihn klammert, wer sich ihm völlig anvertraut, der bleibt in Ewigkeit. Anstatt uns um die vielen Dinge zu drehen, die uns angeblich fehlen, sollten wir uns vielmehr an den klammern, der uns alles ist. Jesus Christus. Er ist unser Leben. Er gibt uns Geborgenheit und Sicherheit. Er schenkt unseren aufgescheuchten Seelen wirklichen, echten Frieden. Er ruft uns zu, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Gibt es etwas Größeres? Gibt es denn etwas Besseres als Ruhe in Christus? Sorgt euch um nichts, heißt es in Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Lasst uns noch zusammen beten und ihn groß machen für das, was er ist.